Führung für dich. So.
Klein, die Deutschen sind größer. Ich bin zwar halb Deutscher, aber die Größe habe ich nicht von den Deutschen. So, ich möchte heute sprechen über für den Kampf sind nur wenige bereit heute. Das ist so das Thema, das ich gewählt habe. Möchte hier Epheser 6 aufschlagen. Sehr bekannt, diese Stellen. Und zur zweiten möchte ich aufschlagen aus 1. Samuel, Kapitel 13, da lesen wir dann ab Vers 16 und bis 14, 23. Ich möchte aber zuerst noch ins Gebet den Herrn fragen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, dass wir uns hier versammeln dürfen in deinem Namen und dass du uns verheißen hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen und du bist heute unter uns. Ja, wir rufen deinen Namen an, wir möchten uns in deinem Wort versammeln, unter dein Wort stellen. Ja, danke, hast du uns dein Wort gegeben, dürfen wir es heute noch lesen und hören, obwohl es so verfolgt wurde. Ja, danke dir, Jesus Christus, dass wir das Wort auch noch in Freiheit weitergeben dürfen und hilf uns auch, diese Gelegenheit zu nutzen. Ich danke dir auch vielmals, Herr Jesus Christus, dass du mich ausrüsten kannst mit deinen Worten, dass ich dein Wort rede, weil du, Herr, bist, der den Unterschied machst. Nicht ich bin es, sondern dein Wirken. Und so möchte ich dich bitten um offene Herzen, dass die Brüder hören, dein Wort hören, nicht meine Person ansehen, sondern, ja Herr, einfach sich selber fragen, wie sie stehen vor dir. Ich danke dir vielmals für deine Gnade und Barmherzigkeit und in deinem Namen, Herr Jesus, möchte ich das beten. Amen.
Amen.
Also, wir sind bei Epheser 6. Kurz zu meiner Person, ich bin eben Manuel Tanner, ich habe zwei Kinder, eine liebe Frau, Janine Isai ist 3 Jahre alt, Jemima ist 1 Jahr alt. Ich habe eine bewegte Jugend gehabt, wo ich selber den Sinn des Lebens nicht mehr gesehen habe, bin aber zu Kinderzeiten habe ich den Herrn kennengelernt, bin dann aber mit 12 sehr stark in die Welt abgerutscht. Mit Alkohol habe ich meine Sorgen zugedeckt und mit Marihuana und hatte so eigentlich mein Leben buchstäblich versaut. Und ich dachte, ja, eben mit Alkohol oder so kann man das überbrücken, aber es wurde dann immer schlimmer. Bis ich dann so verzweifelt war, dass ich mich wirklich gefragt habe, was für einen Sinn hat dieses Leben. Und da wurde mir klar, dass Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das habe ich auch als Kind so verstanden und hatte ihn in mein Herz hineingelassen. Ich habe Buße getan über meine Sünden und der Herr hat mich frei gemacht. Und wenn der Herr frei macht, dann sind wir recht frei. Das ist so eine Gnade, es ist so schön, auch heute hier zu sein und euch am Wort zu dienen und euch zu ermutigen. Ich möchte euch auch bewusst herausfordern. Seid mir nicht böse, aber es ist immer gut, wenn ihr böse seid. Nein, also es geht mir wirklich darum, um euch auch ein bisschen mit hineinzunehmen in unsere Zeit, was ich auch heute so erlebe unter den Christen. Und da gibt uns Samuel, Nico hat mir ein anderes Vorbild gegeben, aber Samuel mit Jonathan gibt uns da ein sehr gutes Beispiel. Aber ich möchte einleiten zuerst aus Epheser lesen. Da steht von Vers 10 weg, zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an, den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um deswillen so ergreift den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So steht nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Krebs der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts, und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, ich lese nochmals, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ganz wichtig, komme ich später nochmals darauf zu reden. Und betet stets in allen Anliegen und mit Bitten und Flehen im Geist, und wachet dazu mit allem Anhalten und flehet für alle Heiligen und für mich, auf das mir gegeben werde, das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, dass ich möge kundmachen das Geheimnis des Evangeliums, welches Bote ich bin in der Kette, auf das ich darinnen freudig handeln möge und reden, wie sich's gebührt. Soweit das Wort aus Epheser. Wir hören hier von der Waffenrüstung. Wir haben den Helm des Heils, wir haben den Schild des Glaubens, wir haben die Stiefel. Und wie viele Menschen sind heute ungerüstet? Wie viele Christen sind heute ungerüstet und verkriechen sich in den Löchern? Und da möchte ich als ersten Punkt möchte ich aufgreifen ein verzagter Haufe und Krieger ohne Waffen. Das ist so der erste Punkt. Hier möchte ich lesen von 1. Samuel 13, Vers, ja, ich denke, wir fangen an von Vers 11. Hier sehen wir den Ungehorsam von Saul. Und Samuel kommt auf Saul zu, weil er geopfert hat, da er nicht sollte. Also in Vers 10 lesen wir, als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel, da ging Samuel hinaus ihm entgegen, ihn zu segnen. Samuel aber sprach, was hast du gemacht? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk sich von mir zerstreute und du kamst nicht zu bestimmter Zeit, und die Philister waren versammelt zu Michmas, und sprachen, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen gegen Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn nicht erbeten. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht getan und nicht gehalten des Herrn deines Gottes Gebot, das er dir geboten hat. Denn er hätte dein Reich bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Reich nicht bestehen. Der Herr hat ihm einen Mann ersucht nach seinem Herzen. Dem hat der Herr geboten, Fürst zu sein über sein Volk, denn du hast des Herrn Gebot nicht gehalten. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal gen Gibea Benjamin. Aber Saul zählte das Volk, das bei ihm war, bei 600 Mann. Also wir sehen aus dem vorigen Bericht, es waren noch 600 Mann, es waren mal mehr, um die 3000 herum, die bei Saul geblieben waren. Und wir wissen auch von Samuel 13, dass die Armee der Philister, die da in dieser Situation da waren, das waren bis zu 30.000 Wagen, wird uns berichtet. Es waren 6.000 Reiter und es war Volk so viel wie Sand am Rand des Meers. Also Saul steht da noch mit 300 Mann. Die anderen haben sich verflochten, die sind in die Höhlen gegangen, die haben sich zerstreut vor Furcht von den Philistern. Und Saul ist da und übergeht das Gebot. Also wir haben einen König, wir haben eine Obrigkeit, die ungehorsam ist. Und so ist es auch heute. Unsere Obrigkeit verlässt die Gebote mehr und mehr. Wir sind ein christliches Land in Deutschland und in der Schweiz, so ist es gesagt. Aber wo wir uns hinbewegen, ist genau das, was auch Saul tat. Er tat das, was er nicht sollte, und er tat töricht und hat nicht gehalten des Herrn Gebot. Und da, in so einem Umfeld bewegen wir uns. In diesem Umfeld sehen wir auch eben das Volk, es zerstreut sich, es geht in die Löcher hinein. Und das ist für mich ein bisschen auch so die Gemeindeleiter oder die Kirchenleiter. Wir sehen sie in der evangelischen Kirche, wir sehen es überall, dass die sich in ihre Häuser verkriechen. Sie sind in ihren Häusern, es werden immer weniger. Sie reden nicht das Wort Gottes, sie verlassen die Gebote des Herrn und das Volk wird verzagt. Und es verkriecht sich in den Löchern. Es ist geplagt von Angst. Und auch genau das ist es, was ein nicht fundierter und gestärkter Glaube macht. Es macht uns verzagt. Und wenn schon die Leiter verzagt sind und die Gebote nicht halten und schauen, ich sah, das Volk sich von mir zerstreute, hier möchte ich aufgreifen, er nimmt seine Kraft anhand von den Leuten, misst er sie. Er macht es nicht abhängig vom Herrn, sondern er sah, die Leute sind weg, wir sind 300 Mann und dann will er opfern, übergeht das Gebot. Das ist Augenlust und das ist Ansehen der Person, was Saul hier in den Fokus stellt. Es ist nicht, dass er den Herrn selber in den Fokus stellt. Und so ist es eben, dass die Philister heraufzogen. Und ich möchte da weiterlesen von Vers 19. Da steht geschrieben, es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel erfunden, denn die Philister gedachten, die Hebräer möchten Schwert und Spieß machen. Und musste ganz Israel hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand hatte, einen Pflugschar, Haue, Beil oder Sense zu schärfen. Und die Schneiden an den Sensen und Hauen und Gabeln und Beilen waren abgearbeitet und die Stacheln stumpf worden. Da nun der Streit kam, war kein Schwert noch Spieß gefunden in des ganzen Volkes Hand, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen und der Philisterlager zog her aus von Michmas über. Also hier sehen wir eine zweite eine Situation, die wir haben in Israel, dem Volk vom Herrn. Es ist, zwei Schwerter sind da und die Waffen sind stumpf. Das möchte ich einfach auch hier nehmen für uns Christen. Ist dein Schwert gewetzt? Das möchte ich dich fragen. Eins, das Erste. Das Zweite, was ich dich fragen möchte, hast du deine Bibel dabei? Wenn du sie nicht dabei hast, bist du nicht tauglich für den Kampf, das sage ich dir. Weil wir hatten nur noch zwei Schwerter hier. Nimm dein Schwert mit, du brauchst es, um zu kämpfen. Wir haben es auch gehört, eben in Epheser. Und wisst ihr, was sie müssen machen? Sie müssen hingehen zu ihren Feinden, um ihre Sachen zu schärfen. Was macht der Feind heute mit dem Wort Gottes?
Verfälschen.
Genau, er entschärft es. Der Feind nutzt Christen und entschärft das Wort Gottes. Es wird verfälscht, es wird herausgerissen, alles Mögliche wird angestellt mit dem Wort Gottes. Und so sehe ich auch die Situation von den Christen heute in vielen Teilen. Wir nennen uns ein christliches Land, aber wo sind die Waffen? Wo sind die Heerscharen des Herrn, die rausgehen auf die Straße und kämpfen, das Evangelium verkünden, dass Menschen zum Glauben finden? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Aber wir haben einen Kampf. Stehst du in diesem Kampf? Oder hast du dich in den Löchern verkrochen? Wie es die Israeliten hier taten, wo die 3000 Wagen kommen, die 6000 Reiter. Hast du dich in deiner Kirche verkrochen und findest da deinen Schutz? Und gehst nicht mehr raus und verkündest das Evangelium. So haben wir eben genau Angst. Wir haben eine Obrigkeit, die ungehorsam ist. Und sie fragen nicht nach dem Weg des Herrn. Da ist keine Frage, auch Saul, er fragt nicht nach dem Weg des Herrn, sondern er handelt einfach. Es sollte eine Warnung sein, einfach zu handeln, ohne den Herrn zu fragen. Gehe immer ins Gebet, frage den Herrn. Und in Sprüche 10, Vers 29 steht geschrieben, der Weg des Herrn ist des frommen Trotz, also des Schutz, aber die Übeltäter sind blöd. Das sagt uns Sprüche, die Übeltäter sind blöd. Und eben der Weg des Herrn ist des frommen Trotz. Halte dich am Herrn fest und geh nicht weg von ihm. Somit haben wir die Verzagten, der verzagte Haufen Israel, der da ist. Und jetzt kommen wir weiter zu 1. Samuel 14. Hier möchte ich lesen von 1 bis 15. Da geschrieben steht, es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, sprach zu seinem Knaben, der sein Waffenträger war, komm, lass uns hinübergehen zu dem Philisterlager, das darüber ist, und sagte es seinem Vater nicht an. Saul aber blieb zu Gibea am Ende unter einem Granatbaum, der in der Vorstadt war, und das Volk, das bei ihm war, war bei 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitob, Ikabods Bruder, Phinehas Sohn des Sohn Elis, war Priester des Herrn zu Silo und trug den Leibrock an. Das Volk wusste auch nicht, dass Jonathan war hingegangen. Es war aber an dem Weg, da Jonathan suchte, hinüberzugehen zu der Philisterlager, zu den spitzen Felsen, einer diesseits, der andere jenseits, der eine Hisbozes, der andere Senne. Und einer sah von Mitternacht gegen Michmas und der andere von Mittag gegen Geba, also Süden. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zum Lager dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas durch uns ausrichten. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Fahre hin, sehe ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach, wohlan, wenn wir hinüberkommen zu den Leuten und ihnen ins Gesicht kommen, werden sie dann sagen, seid stille, bis wir an euch gelangen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, so hat sie der Herr in unsere Hände gegeben und das soll uns zum Zeichen sein. Ich mache hier mal schnell einen Stopp. Also wir sehen, hier hat Jonathan das Anliegen, dass der Herr etwas tut. Er geht nicht von sich aus, er geht nicht von seiner Stärke aus. Und ich möchte da ein bisschen die Relationen nochmals gegeneinander stellen. Also hier sind die Wachen und Hinter diesen Wachen steht eine Armee immer noch mit 30.000 Wagen, mit 6.000 Reitern und mit so viel Volk wie Sand am Rand des Meers. Und der Jonathan, der weiß ganz genau, dass sich die anderen in die Löcher verkrochen haben und dass bei Saul nur 600 Mann sind. Also was ist das für ein törichter Mann, würde die Welt sagen, der da hinaufzieht und die Philister herausfordert. Sie kommen so schnell und machen die ganze Armee von Israel platt. Aber er weiß, wer der Herr ist. Und er weiß, dass es nicht schwer ist, durch viel oder wenig zu helfen. Also er macht nicht den gleichen Fehler wie seinen Vater und sieht die Menge des Volks an. Heute ist immer so wichtig, ja, wie viele sind in deiner Gemeinde? Wie viele gehen in deine Kirche? Wie viele gehen in deine Gemeinde? Das ist beim Herrn überhaupt nicht wichtig. Er kann helfen durch viel oder wenig. Es kommt nicht auf die Anzahl darauf an, sondern es kommt auf unser Gottesbild darauf an. Was haben wir für ein Verständnis von unserem Gott? Ist es ein kleiner Gott, da wir zuerst unsere eigenen Beschäftigungen treiben müssen, dass er uns irgendwann dann hilft? Oder ist er ein großer Gott, der helfen kann? Sehen wir auch bei David. David steht vor, sieht den Goliath und sagt, wer ist dieser Unbeschnittene? Er hat keine Angst, wie der Rest vom Volk. Er sagt, wer ist dieser Unbeschnittene? Er weiß ganz genau, er ist im Reich des Schwächeren, weil ich im Reich des Herrn bin. Und das ist das, was du wissen musst. Du bist im Reich des Herrn und er hat den Sieg errungen für uns. Also dürfen wir stark sein und in den Kampf hinausgehen. Und das hat Jonathan verstanden.
Im Schwachen ist er stark. Im Schwachen ist er stark.
Genau, das macht sich auch hier bekennbar. In den Schwachen, in den Wenigen ist hier der Herr stark. Und so eben lesen wir es auch in Epheser 6, eben, dass wir einen Kampf zu kämpfen haben. Und Jonathan, was macht denn er? Er geht hin und ganz spannend hierbei ist auch, also ich möchte nachher noch Timotheus aufschlagen, ich hoffe, ich habe genug Zeit, weil ich möchte auch zu dem Waffenträger kommen. Auch ganz eine wichtige Person in dieser Passage. Und in Epheser lesen wir nochmals eben, zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke. Es ist nicht unsere Stärke. Es ist Gnade. Wir dürfen uns rühmen. Und wenn wir uns rühmen, dann sollen wir uns Christus rühmen. Es ist nicht unsere Arbeit, es ist nicht unser Verdienst, sondern alle Ehre sei dem Herrn. Weil wenn du die Ehre für dich selber nimmst, glaub mir, dein Lohn ist dahin. Weiter zu Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 2, heißt auch geschrieben, ich möchte von Vers 1 anfangen, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu. Auch hier wieder, es ist ein Geschenk, durch die Gnade, sei stark durch die Gnade, es ist nicht aus uns. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide dich als ein guter Streiter Jesu Christi. Kein Kriegsmann flicht sich in Händel der Nahrung, auf das er gefalle dem, den angenommen hat. Und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe den Recht. Also hier haben wir, Paulus sagt Timotheus, dass er, was er von ihm gehört hat, durch viele Zeugen, also Er hat viele Zeugen dazu gebraucht und die haben wir im Wort Gottes eindeutig. Wir haben sehr viele Zeugen und diese dürfen wir anderen weitergeben, die treu sind und tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und wenn wir jetzt schauen, wenn wir auf diesen Waffenträger kommen, da sagt der Waffenträger, da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was dein Herz, was in deinem Herz ist. Fahre hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Also der Waffenträger, ich möchte hier die Jüngerschaft mit hineinnehmen. Der Jonathan hatte einen an seiner Seite, der ihm hinterherlief und ihm diente in seinem Dienst und seine Waffen trug. Und wir haben auch, wir haben bis Vers 10 gelesen, wir möchten von Vers 10 weiterlesen, in 1. Samuel 14, steht geschrieben, werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. So hat sie uns der Herr in unsere Hände gegeben. Und das soll uns zum Zeichen sein. Da sie nun, der Philister Lager, beide ins Gesicht kamen, also in die Sichtweite kamen, sprach die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern gegangen, darin sie sich verkrochen hatten, also sie spotten ihr. Da kommt der Spott, schau mal, die Hebräer, jetzt kriechen sie aus den Löchern. Und dann sagen die Männer im Lager, antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch wohl lehren. Also da ist so richtig der Spott drin. Und das ist genau das auch, was wir tragen, wenn wir dem Herrn nachfolgen. Die Welt hat das Gefühl, sie sei stärker. Sie hat das Gefühl, ja, wir haben die 30.000 Wagen, wir haben die 6.000 Reiter, aber sie vergessen, dass wir den Herrn haben. Und vergesst das nie, dass du den Herrn hast. Das ist, ich sag dir, das ist eine Herausforderung, weil es tönt jetzt so einfach, wenn wir hier in unserem Raum sind, aber wenn wir draußen auf der Straße sind und die Konfrontationen kommen, dann ist es nicht so einfach. Dann ist es ein Kampf. Und dann müssen wir in diesem Kampf drinstehen. Und dann lesen wir weiter, dass eben sie sagen, kommt herauf zu uns, wir wollen euch wohl lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach. Auch hier wieder Nachfolge. Hast du einen Mann an deiner Seite, der dir nachsteigt? Hast du einen, den du nachziehst, den du mitnimmst, an deine Hand nimmst? Und ihn lehrst und ihn mitziehst. Der Herr hat sie gegeben in die Hände Israels. Und ja, Jonathan kletterte, also wir sehen auch hier, Waffenträger mit ihm. Und da fielen sie vor Jonathan nieder. Und seine Waffenträger wirkte ihm immer nach. Also, dass die erste Schlacht, die Jonathan und sein Waffenträger tat, war bei 20 Mann beinahe eine halbe Hufe Ackers, der ein Joch treibet. Also hier sehen wir, Jonathan geht hinauf, schlägt 20 Mann und sein Waffenträger wirkt ihm nach. Also er geht ihm nach und streitet mit. Er schaut, was tut Jonathan, er sieht, wie er vorausgeht und er geht ihm nach. Das ist Nachfolge. Das ist das, was uns die Bibel auch lehrt, eben wie es in Timotheus heißt und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und das ist dann auch die Multiplikation, wie andere Menschen wieder andere Menschen anleiten können. Du musst selber ein Vorbild sein, vorausgehen. Wir haben das heute schon gehört. Und die Schlacht, Der Mann muss vorausgehen in der Familie, im Krieg soll der Mann vorausgehen und so ist es auch in der Jüngerschaft. Es braucht Männer, die vorausgehen, die ein richtiges Gottesbild haben, die verstehen, dass Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und so sehen wir, dass sie eine Schlacht tun, und beinahe eine halbe Hufe Ackers, die ein Joch treibet. Das haben sie errungen, also sie haben ein Feld errungen. Und hier nochmals Epheser 6. Über die Waffenrüstung könnte man einen ganzen Tag reden, aber wir wollen uns auf das beschränken. Wir haben hier Vers 13, um deswillen so ergreifet den Harnisch Gottes. Also das ist alles, was nachher beschrieben wird. Auf das ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten mögen. Also hier haben wir den bösen Tag. Wir sehen, die Philister sind da, der Krieg steht vor der Tür, der böse Tag ist da und dass sie alles wohl ausrichten können, sollen sie den Harnisch Gottes tragen und eben, dass sie das Feld behalten mögen. Und hier sehen wir, was macht Jonathan? Er treibt die Männer zurück, eine halbe Hufe Ackers, die ein Joch treibet. Kämpfe den guten Kampf für den Herrn. Und es kam ein Schrecken ins Lager auf dem Felde, ich lese von Vers 15 weiter, und das ganze Volk des Lagers und die streifenden Rotten erschraken auch. Also, dass das Land erbebte, denn es war ein Schrecken von Gott. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen, dass der Haufe zerrannt und verlief sich und ward zerschmissen. Saul sprach zu dem Volk, das bei ihm war, zählet und beseht, vor uns, wer von uns sei weggegangen. Und da sie zählten, siehe, da war Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Also wir haben diese zwei Männer alleine. Und wir sehen dann in Vers 21, lesen wir auch die Hebräer, die vorhin bei den Philistern gewesen waren und mit ihnen im Lager heraufzogen waren umher, taten sich zu Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, da sehen wir wieder, die sie verkrochen hatten, da sie hörten, dass die Philister flohen, strichen hinter ihnen her im Streit. Also half der Herr zu der Zeit Israel und der Streit währete bis gegen Bet-Aven. Und da sehen wir die Hilfe des Herrn, also eine unerhoffte Hilfe sehen wir hier, dass die Männer, der Hebräer, sich zu den Israeliten zuwenden. Wir sehen, auf einmal kommen die anderen aus den Löchern heraus. Und der Herr gibt einen großen Sieg über eine solch gewaltige Armee. Und wie hat es angefangen? Sag's mir, wie hat es angefangen? Zwei Männer. Zwei Männer haben vertraut und was hat es angerichtet? Jonathan hat vielleicht gedacht, oh, was ist jetzt das für ein Getümmel? Oder auch Saul, die Israeliten hatten vielleicht auch gedacht, ja, was ist da los? Was passiert hier? Das dachten sich die Israeliten, als Mose zu Pharao ging vielleicht auch. Mose ging als erstes zu Pharao und was machte Pharao? Er drückte das Volk, dass sie das Stroh selber sammeln mussten. Es war für sie vielleicht nicht ersichtlich, was tut der Herr jetzt genau hier? Und das ist für uns vielleicht auch nicht immer ersichtlich. Was tut der Herr? Vielleicht ist ein Riesengetümmel vor uns. Und wir verstehen es nicht mehr. Aber der Herr schafft Sieg dadurch. Und wir sehen auch da Jesaja 55, möchte ich lesen, Vers 8. Sagt der Herr, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Das ist es, was es ist. Des Herrn Gedanken sind anders wie unsere. Und das müssen wir auch in der Nachfolge, ist es etwas ganz Wichtiges, das wir verstehen sollen. Dass wir, es sind nicht eure Gedanken. Er sagt dann in Vers 9, sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Und so sehen wir auch, Jonathan, er unternimmt etwas mit seinem Waffenträger. Wo es hinführt, ist ein Chaos, wo alle wieder einander streiten, es ist ein Getümmel. Man hat nicht den Durchblick, aber der Herr hat den Durchblick. Er weiß ganz genau, was er tut in dieser Situation. Er weiß ganz genau, wie er Israel da rausführt und einen Sieg bringt. Und das ist es genau. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denke nie, du hast den vollkommenen Durchblick. Das hast du nicht, weil der Herr schlussendlich hat den vollen Durchblick. Wir dürfen aus seiner Gnade nehmen. Und das sollen wir auch, wie es auch Jonathan getan hat. Er hat auf den Herrn geschaut und er hat gesagt, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig helfen. Und er zieht los und er geht los und der Herr schenkt einen Sieg. Und es ist nicht aus ihnen herausgewirkt, sondern wir lesen nochmals in Vers 23, also half der Herr. Zu der Zeit. Wir lesen hier nicht Jonathan. Also half Jonathan und sein Waffenträger. Nein, es ist also half der Herr. Darum richt deine Blicke, egal was kommt. Richte deine Blicke auf Jesus. Und zweitens, hab ein Herz für die Verlorenen. Und geh in den Streit. Weil hier sehen wir zwar, wie die Schlacht gewonnen wird. Es ist mit Mord und Totschlag wird die Schlacht gewonnen. Aber bei uns ist die Schlacht so, dass wir mit dem Evangelium kommen und die Menschen herausgerissen werden aus dem Reich der Finsternis. Sie werden von der Finsternis in das Licht gebracht. Und das ist auch nicht von uns gewirkt. Es ist von dem Herrn gewirkt. Aber wir dürfen in das feindliche Feld hinausgehen und wir dürfen für den Herrn Land gewinnen. Und Jonathan tut das. Und da möchte ich euch ermutigen, tut es auch. Geht hinaus, schleift eure Schwerter, dass ihr die Bibel versteht. Lasst euch zurüsten in dem Wort Gottes, dass ihr damit umgehen könnt, dass ihr das Evangelium den Menschen anhand des Wortes erklären könnt. Kannst du das heute oder ist deine Waffe stumpf? Hast du überhaupt eine Waffe? Hast du sie dabei? Und so auch eben, es ist etwas, was mich auch immer wieder beschäftigt, wenn ich heute nach Europa sehe, die Christen sehe, mit was, dass sie sich herumtreiben, mit was, dass sie sich beschäftigen. Es geht um eben cool sein, es geht um Schauspiel, es geht um Selbstverwirklichung, es geht um Party, es geht um einfache Party haben und cool zusammen sein und einfach alles so in sich hinein. Einfach in die Höhlen verkrochen und man kümmert sich um sich selber und das macht mich traurig, wenn ich so die Gemeinde sehe, wenn ich sie so sehe, dass sie eben wie das Volk, das macht mich auch traurig, wenn ich sehe, sie müssen hingehen und ihre Sachen wetzen bei ihren Feinden. So ist es heute mit den Christen im Westen. Sie haben keine scharfen Geräte, sie haben keine scharfen Waffen und das sind vielleicht nur noch zwei Schwerter, die gebraucht werden können. Aber wisst ihr was? Das eine Schwert kann auch nicht gebraucht werden, weil Ungehorsam da ist. Und der Herr kann nur noch ein Schwert gebrauchen. Und mit dem Schwert schafft er Sieg. Also auch wenn da ein kleiner Haufe ist, wenn ein großer Haufe ist, es muss Schwert da sein. Und wir müssen uns auch aufmachen in den Kampf. Der Jonathan war nicht da und sagte, ja, jetzt warten wir mal, bis der Herr macht. Das hat er nicht getan. Er ist nicht hingegangen und hat seine Füße hochgelegt, ist zu seinem Vater unter dem Baum gesessen und hat da schöne Früchte gegessen. Nein, er hat die Situation erkannt. Und er hat erkannt, dass der Herr in dieser Situation helfen kann und soll. Und das war sein Anliegen. Und das ist auch etwas, wie sieht es in deinem Herzen aus? Hast du ein Anliegen für den Herrn seiner Sache oder hast du ein Anliegen für deine eigene Sache? Und so eben ein verzagter Haufe, der aus den Löchern kriecht, weil ein Mann vorauszieht, weil ein Mann bereit ist, sein Schwert zu nehmen und in den Kampf zu ziehen. Man hat auch den Jünger, der nachzieht und den er mitzieht und ihm zeigt, er geht voraus und lehrt ihn und zeigt ihm, wie es gehen soll. Und als letzten Punkt, der Herr ist es, der den Sieg gibt. Amen. Amen. Amen.
Danke, Bruder Manuel. Und vielleicht die wichtigste Botschaft ist, Gott nützt immer einen Mann. Was du immer siehst in der Geschichte vom Alten und Neuen Testament, Gott nimmt einen Mann und dann wird es eine Bewegung und dann wird es ein Monument. Dann ist Ende hier. Und hier sieht man das Gleiche, um es beschreiben zum Neuen Testament. Es gibt, fangt an mit Evangelisation in der Apostelgeschichte. Die jungen Gemeinden und Leute müssen gelehrt werden. Und damit hört die Apostelgeschichte auf. Aber was passiert im Laufe der Zeit? Das sieht man mit jeder Bewegung dann. Nach der Lehre kommt dann eine Kultur. Die Christen möchten akzeptiert werden in der Welt. Anständig werden, geehrt werden, respektiert werden. Nach der Kultur, und da sind wir nun in, hat man den Abfall, Abfall von heilsamer Lehre und reines Wort Gottes. Und dann ist man wieder im gleichen Punkt, wo 500 Jahre her Luther war, Heidentum. Und dann fängt die Kreisel wieder an mit Evangelisation, Lehre und so weiter. Heute sind wir eigentlich in einer Heidengesellschaft geworden. Der Apfel ist riesengroß. Bruder Tanner, die kommt in viele Gemeinden, denke ich, in Ostschweiz vor allem, glaube ich, deutschsprachige Ostschweiz, wo ihr viel Gemeinden sieht. Und ich vermute, du siehst in jeder Gemeinde junge Männer. Und die werden nicht gefordert. Weil die meisten haben kein Beispiel, um rauszugehen und zu kämpfen. Und wie ihr Mama gesagt hat, ein Mann und Gott sind immer eine Mehrheit. Du und Gott sind immer eine Mehrheit, wo du arbeitest, in deiner Familie, unter Schul- oder Arbeitskollegen. Letzter Punkt. In 1. Mose 14 haben wir die Initiative von einem Mann gesehen, die mit Gott unterwegs geht. Und in der Tat, Vers 6 sagt, dem ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig helfen. Warum hat, das sehen wir oft in der Schrift, Gott nur mit ein oder zwei Männern etwas getan und nicht mit die anderen 598 Männern etwas getan. Das typischste Herr, wir sehen es bei Gideon auch, Gideon hat 32.000 Mann, Gott sagt zu, ich glaube, 31.700, ich kann euch nicht gebrauchen und nimmt nur 300 Mann. Warum ist das? Da sagt der Herr zu Gideon in Richter 7, Vers 2, des Volks ist zu viel, das mit dir ist, dass ich sollte Midian in ihre Hände geben.
Israel möchte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich erlöst. Wie Bruder Tanne gesagt hat, der Herr möchte alle Ehre haben. Das ist du und Gott. Und du ziehst, du nimmst Initiative, du lernst in Glauben zu gehen, nicht im Schauen zu gehen. Und Gott macht den Sieg und du weißt, du, jeder weiß, dass dann ist der Herr. Es ist nicht dich selber. Und die Folge davon ist, in 1. Mose 14 haben wir Jonathan, die diesen Sieg erringt. Er und Gott mit Hilfe von einem Jünger, mit einem Timotheus. 1. Mose 17, drei Kapitel später, haben wir noch einen Mann, der das Gleiche tut. Das ist David, gegen Goliath. Wir wissen, wie es ausgeht. David schlägt Goliath, schneidet ihm den Kopf ab, Bild vom Antichrist, die geköpft wird bei Armageddon. Und dann in 1. Mose 18 kommt da eine Freundschaft zwischen diesen zwei Männern, David und Jonathan, die der Herr an der ersten Stelle haben. Wir lesen da in Vers 1, und da hat er ausgeredet mit Saul, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigen Herz. Er wird zweimal erwähnt, Ende von Vers 3 noch einmal, er hat ihn lieb wie sein eigen Herz. Warum? Das Herz war beide verbunden, um Gott die Ehre zu geben und das eigene Leben auf dem Altar zu legen, um für den Herrn etwas zu tun. Und dann Vers 4, wir haben gesehen, das Schwert, das Jonathan hatte, er und Saul hatten beide das Schwert, aber das Schwert von Jonathan konnte nur gebraucht werden, weil er war in Glaubensgehorsam der Einzige, die Gott gebrauchen könnte. Auch ein Problem. Was ist das Problem im Leib Christi? Die Bibel werden gedrückt heute von Ungläubigen. Inklusive die griechische Neue Testamente und hebräische Alten Testamente. Man muss das Wort drucken, verwalten und bewahren in eine bibeltreue Ortsgemeinde. Da unten sollen Druckerei sein. Das ist alles heute eine Gesellschaft, die unabhängig ist von einer Ortsgemeinde. Vers 4, Jonathan zog aus seinen Rock, den er anhatte, gab ihm David, dazu sein Mantel, sein Schwert, seine Bogen und seine Gürtel. Ein Soldat gibt niemals sein Schwert weg, mit Ausnahme zu einem anderen Krieger. Und Jonathan wusste, da ist ein Mann wie ich, der noch stärker ist, noch einen größeren Glauben hat. Und Vögel einer Art kommen immer zusammen. Krieger, die etwas für den Herrn tun möchten, die kommen gerne zusammen. Haben immer gute Gemeinschaft, ohne dass man einander kennt, weil man hat die gleiche Absicht, die gleiche Motivation und die gleiche Idee, um Gott die Ehre zu geben und für den Herrn etwas zu tun. Und das ist ganz wichtig in den letzten Tagen, um mit solchen Männern unterwegs zu sein. Lass mich noch mit Gebet abschließen. Vater, wir danken für dein Wort. Wir danken, dass du zu uns gesprochen hast und beten, dass du auch nun weiter im Herzen von jeder arbeitet und jeder kann sich die Frage stellen, Herr, was hindert mich, um von dir gebraucht, benutzt zu werden? Gibt es noch eine unbekannte Sünde oder Unglauben? Oder einfach, dass ich Schritte machen muss in meiner direkten Umgebung, mein Jerusalem, um für dich mich zu äußern, um für deine Worte einzustehen, mich nicht zu schämen für dein Name und dein Wort. Vater, gib jeder den Mut und den Glauben, die er braucht, um dort, wo er ist, in seiner Familie, in seiner Ehe, in seiner Schule, in seiner Gemeinde für dich einzustehen, wie Jonathan das auch gemacht hat und gegangen ist mit deiner Hilfe. Und wenn du einen Sieg errungen hast, hat er auch dich alle Ehre gegeben. Hilf uns das auch gleich weise zu tun. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Wir beten auch dein Segen über das Essen und vor allem auch über den Einsatz heute Nachmittag in München. Bitte geh für uns aus, bereite die Leute vor, halte die Polizisten und böse Leute weg von uns und hilf uns für deine Gnade, Leute zu gewinnen, die Suchende sind und das Evangelium brauchen zu hören. Das fragen wir in Jesu Christi Namen. Amen.
Amen. Amen. Amen.